Unser Alltag steckt voller Herausforderungen. Egal, ob wir in der Arbeit Geld verdienen oder in der Schule etwas Neues lernen. Wir können auch vielleicht auf dem Datingportal unseren nächsten Beziehungspartner finden oder uns im Internet über die nächste Nationalratswahl informieren. Das alles sind viele Aufgaben. Doch wie sieht das eigentlich für Personen mit Behinderung aus? Heute bei mir zu Gast ist Kurt Feldhofer. Er ist Leiter des Forschungsbüros für Menschenrechte im Unternehmen Lebensgroß. Hallo Herr Feldhofer, freut mich, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Kommen wir vielleicht gleich zum Forschungsbüro. Wie konnte das Forschungsbüro in der Form entstehen?
Es war eine sehr neue und innovative Idee, weil es das wirklich tatsächlich in der Form bis jetzt nicht gegeben hat. Der Grundgedanke war, dass man Menschen, die von Angelegenheiten betroffen sind, selbst in die Gestaltung mit einbezieht. Das bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen, die bis jetzt eigentlich immer beforscht wurden, auf einmal zu Forschern und Forscherinnen werden. Und das war ein absolut neuer Zugang, der mich selbst dann auch gleich begeistert hat.
Der Ansatz, diese Personen mit in die Forschung zu holen, Sie sagen, Sie waren das erste Forschungsbüro in diesem Fall. Was hat es da eigentlich dafür gebraucht, dass es entstehen hat können?
Es hat diese Idee gebraucht, also das partizipative Forschen gibt es ja schon länger, kommt aber eher aus dem britischen Raum. Und es hat diese Idee in dem Fall unseres Bereichsleiters gebraucht, der dieses Konzept entworfen hat, mit dem Hintergedanken, dass es einfach Menschen gibt, hauptsächlich mit einer starken körperlichen Beeinträchtigung, die in regulären Tageswerkstätten vielleicht nicht so gut aufgehoben sind, auch aus Gründen von Bewegungseinschränkungen, die aber einfach sinnvolle und wirklich sinnstiftende Beschäftigungen suchen. Und das war der Grundgedanke. Und sie dann eben zu Mitgestaltern zu machen. Und dieses Konzept habe ich dann 2015 einmal zur Ansicht bekommen, um mir Gedanken dazu zu machen. Und nach einem sehr interessanten Gespräch hat es dann noch eine Weile gedauert, bis das dann auch bewilligt wurde, weil es ist einfach ein neues Projekt. Es ist ja eine Tageswerkstätte der Behindertenhilfe. Und 2016 war es dann soweit, wurde bewilligt und ja, seitdem gibt es uns.
Sehr spannend. Wie kann man sich den Arbeitsalltag so im Forschungsbüro vorstellen?
Zum Glück sehr bunt und abwechslungsreich. Also den richtigen Alltag gibt es bei uns in der Hinsicht nicht, weil wir haben im Grund in jedem Arbeitstag einen Fixpunkt und das ist, dass wir wirklich die Tageszeitungen hernehmen und schauen, was geht aktuell in Österreich und in der Welt vor, um da wirklich gut informiert zu sein, weil unsere Arbeit ja hauptsächlich gesellschaftspolitisch ist. Und ansonsten gibt es immer unterschiedliche Dinge. Also wir haben sehr viele Termine, wir sind sehr vernetzt, wir machen auch Workshops oder Veranstaltungen in Bildungseinrichtungen. Also den einen Alltag gibt es nicht, sondern im Grund immer alles sehr bunt.
Der Stichpunkt Politik in der Tageszeitung hört man wahrscheinlich und liest sehr viel zu aktuellen Tagesthemen. Wo liegt da euer Fokus?
Unser Fokus liegt natürlich heuer auf dem Superwahljahr, weil es ja sowohl die EU-Wahl gibt, als auch in der Steiermark die Landtagswahl und dann noch die Nationalratswahl. Und unser Fokus liegt sehr stark darauf, Menschen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, auch eine bewusste Wahlentscheidung zu treffen oder überhaupt ihr Wahlrecht wahrzunehmen.
Sehr spannend. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert dieser Prozess, wenn ich mich als Person informieren möchte?
Der Prozess hat bei uns schon mit Start des Forschungsbüros begonnen, denn unser erstes Forschungsprojekt hat sich eben genau darum gedreht, politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Wir haben damals mit einer Recherche begonnen und festgestellt, dass es zu dem Thema überhaupt nichts gibt. Also das war komplett unerforschtes Gebiet. Das haben wir uns dann gleich einmal vorgenommen und eine Befragung gestartet unter ca. 300 Menschen mit Behinderung, hauptsächlich mit Lernschwierigkeiten, quer über alle Träger. Also es war nicht nur Lebensgroß, war auch Jugend am Werk, Mosaik, alle, die es halt gibt, Alpha Nova, Odilien. Und dabei haben wir herausgefunden, dass Menschen mit Behinderungen halt signifikant seltener wählen als Menschen ohne Behinderungen. Und uns war vor allem auch wichtig, die Gründe dafür herauszufinden. Und die liegen halt leider in schlechter oder mangelnder Information. Und ich spreche da von Informationen in einfacher Sprache. Und wenn ich keine Informationen habe, dann wird es auch wenig Sinn machen, dass ich zur Wahl gehe. Und was viele auch nicht wissen, seit 1987 ist in Österreich jeder Mensch im Wahlalter wahlberechtigt, egal ob mit oder ohne Behinderung und auch egal ob Erwachsenen vertreten oder nicht.
Vielleicht bleiben wir gleich nochmal beim Thema Politik. Ist auch ein aktuelles politisches Thema, der Arbeitsmarkt. Lohn statt Taschengeld nennt sich diese Devise. Wie ist es da für die Betroffenen? Kommen Sie zu den richtigen Informationen?
Also wir haben uns zum Beispiel im Forschungsbüro sehr stark mit dieser Studie beschäftigt. Es hat eine Studie gegeben, wie sich Lohn statt Taschengeld auf unterschiedliche Player auswirken würde, auf die Menschen mit Behinderung selber, auf den Bund, auf die Länder, wer da finanziell profitieren würde, für wen es vielleicht aufwendiger werden würde. Und wir haben ja auch heuer wieder große Veranstaltungen zum Thema Wählen. Wir machen Meine Stimme zählt. Das ist eine Veranstaltung, wo Politiker, Politikerinnen eingeladen werden und von Menschen dort live befragt werden können. Und die erste Veranstaltung, die war schon im April eben mit dem Themenschwerpunkt Arbeit. Wir haben uns in politischen Gruppen auf diese Veranstaltung vorbereitet und da war Lohn statt Taschengeld natürlich ein großes Thema.
Welche Aspekte in der Diskussion Lohn statt Taschengeld gibt es vielleicht für Außenstehende, auch jetzt für mich als Lehramtsstudent, die nicht so uns bewusst sind?
Es ist ja schon eine sehr, sehr lange Forderung. Also ich bin jetzt 20 Jahre in dem Bereich und seit ich in dem Bereich bin, habe ich immer von Lohn statt Taschengeld gehört. Ist eine alte Forderung und vor allem widerstrebt den meisten Menschen mit Behinderung auch der Ausdruck Taschengeld. Das sind erwachsene Menschen, Taschengeld kriegen normalerweise Kinder. Also es liegt schon einmal am Wording. Und was vielleicht eben nicht so bekannt ist, Menschen mit Behinderung bekommen ja unterschiedliche Transferleistungen, erhöhte Familienbeihilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt und Ähnliches. Und wenn man jetzt ein Lohnsystem einführt, dann muss man immer aufpassen, weil ja dann viele von diesen Transferleistungen verloren gehen. Also man muss das sehr gut aufsetzen, dieses gesamte System, um nicht vielleicht noch Nachteile für die betroffenen Menschen daraus zu erwecken.
Welche Informationen oder welche Rückschlüsse habt ihr dann aus dieser aktuellen Studie, die ihr macht, schließen können bis jetzt?
Also die Studie sagt aus, dass Menschen mit Behinderung schon finanziell profitieren würden. Vor allem ja auch, weil sie dann erstmals ein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis hätten und auch Pensionsbeiträge sammeln würden, also was ja bis jetzt nicht der Fall ist.
Sehr spannend, habe ich auch nicht gewusst. Wie könnten wir da die politische Teilhabe von Menschen in diesem Prozess, auch Betroffenen, verbessern?
Überhaupt allgemein, indem man Menschen, die es betrifft, also nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch in allen möglichen anderen Themengebieten, dass man Menschen, die es betrifft, schon in die Gestaltungsprozesse einbezieht. Das heißt, dass die Gestaltungsprozesse, sei es jetzt um Erlassung von Gesetzen, sei es um Projekte, sei es um egal was, schon im Vorhinein mit einbezieht, verlangt ja an und für sich auch die Behindertenrechtskonvention, die das klar festschreibt.
Stichwort Behindertenrechtskonvention. Ist nicht jeder ein Begriff? Kannst du vielleicht das kurz erklären?
Gerne. Die Behindertenrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der 2006 entstanden ist. Und im Grunde genommen geht es da nur darum, die Menschenrechte, die es ja ohnehin gibt, für Menschen mit Behinderung gut lebbar und anwendbar zu machen. Also was den Erschaffern der Behindertenrechtskonvention wichtig war, war einfach keine Spezialrechte für Menschen mit Behinderung zu schaffen, weil das schafft dann wieder Nischen, sondern einfach, es gibt Menschenrechte, die haben wir alle nur aufgrund unseres Menschseins, egal ob jetzt mit oder ohne Behinderung, und diese gut lebbar und anwendbar zu machen. Österreich hat das 2018 ratifiziert und hat damit auch die Verpflichtung übernommen, das bei uns in Gesetzesrang zu erheben. Das passiert in manchen Punkten schneller, in manchen Punkten noch sehr schleppend, also wir sind schon noch hinterher. Das merkt man auch, man muss ja alle 5 Jahre Staatenberichte abliefern. Da gibt es einen Ausschuss, der das Ganze kontrolliert. Und ich würde mal sagen, wenn man es wieder auf den Bereich Schule bezieht, wir kriegen nicht gerade die Bestnoten.
Okay, gibt es vielleicht doch etwas, aber wo wir sagen können, das hat sich in den letzten Jahren verbessert?
Natürlich, also man merkt schon stark, dass Menschen mit Behinderung mehr in den Fokus rücken, dass auch vieles getan wird. Wir haben aber gerade in den Bereichen Bildung und Arbeit noch rasanten Aufholbedarf.
Okay, das ist auch spannend, weil oft reden wir darüber, dass in der Gesellschaft beeinträchtigte Menschen von uns Außenstehenden wahrgenommen werden. Aber wie nehmen sich diese Personen eigentlich selbst wahr?
Die meisten einfach als Menschen. Also das ist oft so schwierig, weil sie immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert werden. Einer meiner Co-Forschenden hat zum Beispiel gesagt, es zipft ihn wahnsinnig an, dass alle Leute glauben, dass er jeden anderen Menschen mit Behinderung kennen muss. Das heißt, du hast was, den kennst du nicht, der sitzt ja auch im Rollstuhl. Und da merkt man einfach, da klafft so zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Und das geschieht hauptsächlich aus mangelnder Begegnung. Weil mangelnde Begegnung schafft Bilder im Kopf, schafft Vorurteile und die Leute werden dann eben auf die Behinderung reduziert und man schaut eigentlich nicht, was sonst noch dahinter steckt.
Mangelnde Begegnung, vielleicht auch das Thema Ausgrenzung. Wo nehmen Sie das persönlich wahr?
Also auf der einen Seite natürlich im Bildungsbereich, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, ein wirklich inklusives Bildungssystem zu haben, auch im Arbeitsbereich, weil es war gerade heute in der Früh, habe ich im Morgenjournal gehört, dass Menschen mit Behinderung im Arbeitsmarkt noch immer sehr benachteiligt sind. Es gibt auch noch immer dieses Ausgleichstaxensystem, wo Menschen mit Behinderung sozusagen, oder Firmen kaufen sich frei von dieser Verpflichtung. Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung für Firmen ab 25 Arbeitnehmerinnen, einen Menschen mit einer begünstigten Behinderung, da gibt es einen eigenen Bescheid dafür, anzustellen. Aber sie können von dieser Verpflichtung sich sozusagen freikaufen durch Zahlung einer relativ geringen Ausgleichstaxe. Und das passiert wirklich sehr häufig.
Ist das jetzt, kann man das auf einen bestimmten Bereich fixieren oder passiert das quer durch die Gesellschaft?
Das passiert quer.
Mhm. Sehr spannend. Haben Sie da auch das Gefühl, dass das Medien, weil wir befinden uns heute auch hier in einem Fernsehstudio, haben Sie das Gefühl, dass auch Medien dazu beitragen, entweder diese Mauern abzubauen oder vielleicht auch Distanz schaffen?
Medien könnten einen riesigen Beitrag dazu leisten, diese Mauern abzubauen. Es hat einmal, ich glaube, der Paul Radke, selbst der Mensch mit Behinderung, hat gemeint, das meiste, was Menschen über Menschen mit Behinderung wissen, haben sie aus den Medien. Das heißt, die Medien haben eigentlich eine sehr große Verantwortung. Und es sind in den Jahren 2016 und 2021 oder 2022 zwei große Studien gemacht worden, wie Menschen mit Behinderungen in den österreichischen Medien dargestellt werden. Und die Konklusion von beiden Studien, da hat sie von der ersten zur zweiten leider nicht allzu viel geändert, ist, dass die mediale Darstellung entweder auf der einen Seite so einen Superhelden hochstilisiert, der trotz seiner Behinderung alles bravourös meistert und wo aber jede Kleinigkeit irgendwie sehr hochstilisiert wird und auf der anderen Seite halt wirklich so die Opfer- und Empfängerrolle. Und dazwischen gibt es meistens sehr wenig. Es kommen Menschen mit Behinderungen auch ganz wenig vor, wenn es einmal um nicht behinderungsrelevante Themen geht. Also wenn man Menschen mit Behinderungen in Diskussionen sieht, dann eigentlich wieder nur zum Thema Behinderung, was eigentlich auch zu eindimensional ist.
Wir haben vorher schon über das Wording gesprochen bei Menschen mit Behinderung. Und welche Rolle, glauben Sie, spielt da auch die Sprache dann?
Sprache schafft Bewusstsein, das ist ein ganz klarer Satz. Also spielt sicher eine große Rolle, wobei ich aber teilweise auch festgestellt habe, dass es Menschen mit Behinderung oft gar nicht so wichtig ist, wie sie bezeichnen werden, sondern eher mit welchem Respekt man ihnen gegenübertritt und wie man sie behandelt. Aber natürlich ist es was anderes, zum Beispiel Menschen mit Behinderung zu sagen, als der Behinderte. Weil wenn man jetzt nur von Behinderten spricht, dann haben wir wieder das, was wir vorher schon besprochen haben, die Reduktion auf ein Merkmal. Und die Behinderung ist aber nur eines von vielen Merkmalen, die dieser Mensch hat.
Gibt's vielleicht für die Zuschauer da draußen, die auch immer gern aktuell bleiben möchten, gibt's sonst noch Begriffe oder bestimmtes Wording, das man gegenüber Menschen mit Behinderung verwenden kann?
Also ich würde eher in die andere Richtung gehen und sagen, bitte eher nicht Menschen mit besonderen Bedürfnissen sagen beispielsweise. Das kommt bei sehr vielen sehr schlecht an, weil sie einfach der Meinung sind, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch und ich habe kein anderes Bedürfnis als ein Mensch ohne Behinderung. Einfaches Beispiel, wenn Sie jetzt zum Beispiel Hunger haben und Lust auf ein Schnitzel haben, dann haben Sie ein Bedürfnis nach einem Schnitzel und dann bestellen Sie es im Gasthaus eins und essen es. Der Mensch mit Behinderung hat dasselbe Bedürfnis, kann es aber vielleicht selber nicht schneiden und hat dann den Bedarf, dass ihm das jemand schneidet. Und das ist so der Unterschied zwischen Bedürfnis und Bedarf.
Okay, das ist auch für mich eine neue Information. Und vielleicht dann zum Thema Barrierefreiheit. Wenn wir sagen, wir haben Menschen mit Behinderung, und Barrierefreiheit in unserer Gesellschaft. Das heißt, die Sprache wird dann auch sozusagen barrierefrei, oder?
Ja, das wäre wünschenswert, weil Sprache ist eine wahnsinnige Barriere. Wenn wir über Barrieren sprechen, dann tauchen bei den meisten Menschen als erstes Rollstühle auf, Stufen auf und Rampen auf. Also es geht meistens um die räumliche Barrierefreiheit, die komplett wichtig ist, weil wenn ich irgendwo nicht rein kann, dann bin ich nicht dabei, dann kann ich nicht mitmachen. Aber es nutzt mir nichts, wenn ich rein kann, wenn da drinnen zum Beispiel eine Diskussionsveranstaltung ist und die ist dann in einer so schwierigen Sprache, dass ich nichts damit anfangen kann. Das war ja eben auch ein Grund, warum viele Menschen mit Behinderungen nicht zur Wahl gehen, weil sie auch keine Informationen in einfacher Sprache bekommen.
Wenn man bei dem Bild bleiben, Menschen mit Behinderung, denkt man auch prinzipiell immer zuerst an den Rollstuhlfahrer, zumindest bei mir persönlich. Jetzt ist aber die Behinderung wahrscheinlich ein sehr vielfältiges Thema und barrierefreie Informationen auch schwierig damit zu bekommen. Wie schafft man das alles einzubeziehen oder alles abzudecken?
Alles ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch, der sich nicht erfüllen wird, aber man kann einfach bei sich selbst anfangen und versuchen, vielleicht einfach weniger kompliziert zu sprechen. Wir haben in unserer Gesellschaft halt da irgendwo das Bild, dass man, je komplizierter man spricht, umso klüger wirkt. Dabei ist es oft viel schwieriger, einfach zu sprechen. Also wir haben das selbst im Forschungsbüro gemerkt, wenn wir versucht haben oder versuchen, Texte zu vereinfachen, in einfache Sprache zu übersetzen, ist ja nicht umsonst so, dass es dafür Ausbildungen gibt, weil es einfach schwierig ist, auf der einen Seite die Dinge zu vereinfachen und zu verknappen und auf der anderen Seite aber dann nicht wichtige Informationen zu verlieren.
Das heißt, auf welche Art und Weisen werden dann die Informationen zur Verfügung gestellt für diese Personen?
Wir machen es zum Beispiel so, wenn wir ein Forschungsprojekt haben, dann machen wir die Forschungsberichte immer in drei Versionen. Die Langversion, die wirklich die wissenschaftlich valide ist, weil das ist uns schon auch sehr wichtig, dass wir wissenschaftlich valide sind, weil auch partizipative Forschung ist wissenschaftliche Forschung. Also da gibt es dann den Forschungsbericht mit allen Tabellen, Grafiken und mit allem, was wir so herausgefunden haben. Dann gibt es eine Kurzversion, die ein paar Seiten hat, die für Partnerinnen und Partner sind, auch für die Politik, weil da hat kaum jemand Zeit oder Lust, eine 60, 70 Seitenstudie zu lesen. Und wir machen dann immer einen Forschungsbericht wirklich in einfacher Sprache, damit auch die Personen, die es betrifft, wissen, was wir da jetzt eigentlich herausgefunden haben.
Jetzt in Bezug zum Beispiel auf Radio Eagle und unser Fernsehstudio, wie können wir dann im Grunde mit diesen einfachen Informationen arbeiten?
Das wäre im Grunde genommen ganz einfach. Also wenn es zum Beispiel um Themen geht, die wir erforscht haben, dann einfach mit uns in Verbindung setzen. Wir stellen da gerne Informationen zur Verfügung.
Das heißt, es wäre auch möglich, so vielleicht den Kurzbericht als Unterrichtsmaterial zu verwenden.
Genau.
Sehr spannend, auch für unsere Lehramtsstudenten zukünftigen. Gibt es vielleicht besonders positive Beispiele, Print, Medien, Rundfunk, da wo barrierefreier Informationszugang herrscht?
Also was es jetzt gibt, das wird auch von Lebensgroß betrieben. Wir haben die sogenannte inklusive Redaktion, die bei der kleinen Zeitung angesiedelt ist, die dort auch direkt im Newsroom angesiedelt ist. Und die übersetzen jeden Tag einige aktuelle Artikel in einfache Sprache, was dann auch online erscheint. Aber da gäbe es sicher noch sehr viel Luft nach oben und da könnte man noch viel mehr machen.
In welche Richtung könnte man dann vielleicht noch gehen?
Dass es vielleicht auch wirklich einmal einfache Sprache in der Printausgabe gibt. Das wäre zum Beispiel auch eine spannende Sache.
Vielleicht bleiben wir noch bei den Medien und bei der Informationsbeschaffung. Es ist ja für viele Personen nicht immer so einfach, an Informationen zu kommen. Vielleicht auch gerade im Bereich des Datings. Wie kann man sich das vorstellen? Wie treten Menschen mit Behinderung in Kontakt?
Das ist eine spannende Sache, weil es gibt tatsächlich seit wenigen Tagen jetzt erst bei Lebensgroß eine neue Dating-Plattform, wo es einerseits aber nicht nur um Liebesbeziehungen geht, sondern auch um die Möglichkeit, Freundschaften zu knüpfen. Die nennt sich Zeit mit dir, ist auch auf www.zeitmitdir.at erreichbar. Und das wurde deswegen gegründet, weil es eben genau dieses Problem gibt und weil das seit Jahren ein Wunsch von Menschen mit Behinderungen ist. Es gibt bei Lebensgroß einmal im Jahr eine sogenannte Vollversammlung der Selbstvertreterinnen, wo die Selbstvertreterinnen der einzelnen Einrichtungen zusammenkommen und wo mit unserer zentralen Selbstvertretung, die es in der Konrad-von-Hötzendorf-Straße gibt, abgeklärt wird, was sind die wichtigsten Anliegen, worum sollten wir uns kümmern. Und hauptsächlich auf der Liste ganz oben war immer der ganze Begriff Beziehung, Liebe, Freundschaft, Dating. Und jetzt ist über mehrere Jahre hinweg immer darüber nachgedacht worden, wie könnte man das am besten machen. Und vor einiger Zeit ist über die FH Joanneum einmal so eine Recherche gemacht worden, was gibt's vielleicht schon, was bräuchte es? Und dann hat man irgendwie gemerkt, okay, wir müssen einfach selber was angehen. Und dann ist eben diese Plattform geschaffen worden, glücklicherweise unter Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in allen Testphasen. Also das ist das, was mir eigentlich am meisten freut, dass der Prozess wirklich von Beginn an komplett partizipativ war. Also schon von der Themenfindung, weil es wirklich dem Wunsch der Menschen entsprochen hat, bis hin zur Gestaltung und zur gesamten Testphase.
Darf ich da kurz einhaken? Gerne. Wie kann man sich den Prozess dann vorstellen, wenn die App jetzt in Verwendung ist? Ist diese App in dem Sinne auch barrierefrei, dass Personen mit und ohne Behinderung in Kontakt treten können oder ist das wieder nur?
Na, eben das, genau das wollte man nicht, sonst wäre es wieder nicht inklusiv. Und die Oberfläche ist barrierefrei. Es gibt auch ein Anleitungsvideo. Und wenn man sich registrieren möchte, gibt es ein kurzes Vorabberatungsgespräch und man bekommt dann einen Zugangscode.
Okay, sehr spannend. Vielleicht zum Abschluss noch das Forschungsbüro, dass wir den Bogen schließen können. Auf was können wir uns in Zukunft freuen, auch aus der Sicht eines Lehrers oder eines Pädagogen?
Also, dass wir auf jeden Fall sehr aktiv am Thema Bildung dranbleiben wollen. Da gibt es schon einige Ideen, die aber mehr noch im Hinterkopf existieren. Also das Thema Bildung werden wir sicher nicht aus den Augen lassen. Und wir würden auch gern weiterhin stärker mit den Bildungseinrichtungen kooperieren. Ich war erst gestern zum Beispiel mit einem Co-Forschenden an der BH beim Peter Much in einer Vorlesung, wo wir über das Forschungsbüro und über den Alltag von Menschen mit Behinderung erzählt haben. Da war wieder ein schöner Austausch da und es wäre schön, sowas vielleicht auch wirklich einmal regelmäßig in einen Lehrplan reinzubekommen.
Das wäre sehr schön. Danke, Herr Feldhofer, für Ihre Zeit. Und auch danke an unsere Zuschauer und das gesamte Produktionsteam für die tolle Mitarbeit. Ich verabschiede mich hiermit und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Danke fürs Gespräch.
Danke.